Willkommen zurück. So schön, dass wir wieder hier zusammen sind. Eine Woche ist einfach im Fluge vergangen. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist. Aber ich finde es schön, dass wir uns jetzt außerplanmäßig, also den Plan, den wir uns selber gesetzt haben, gesagt haben, okay, nee, lass uns direkt diese Woche weitermachen.
Ja, ich finde es auch. Und wir haben ja letztes Mal gesehen, dass wir nur die Hälfte des Verses, wir sind nur durch die Hälfte des Verses gekommen, des Erstens. Und schon das hat so viel ausgelöst. Also bei mir auf jeden Fall was an Gedanken, an Reflections. Und ich habe mich auch total gefreut, jetzt heute weiter darüber zu sprechen. Und ich sehe schon, wie es anfängt, so in die Tiefe zu wachsen, die Wurzeln fangen an zu schlagen, und das ist das Schöne, dass und vielleicht gerade das ist da dieses Namenlose. Irgendwie war es zuerst eine Idee, Gedanken, und dann hast du es ausgesprochen und es ist bei mir angekommen und zusammen ist es weitergewachsen. Und so finde ich es me mega spannend, wie sich das jetzt weiterentwickelt.
Ja, und vielleicht auch an dieser Stelle nochmal danke an alle, die ja ihre Gedanken schon geteilt haben dazu und ihre Empfindungen und sich bedankt haben. Wir sind natürlich nicht frei davon, dass uns das nicht auch ein schönes Gefühl ins Herzen gibt, auch wenn es, ich ja wirklich sagen muss, dass es so schön ist, deswegen bin ich auch so dankbar, dass wir das gemeinsam machen, weil ja, das gar nicht ein bestimmtes Ziel hat, wo wir hinkommen wollen. Und ich habe das Gefühl, so viel in unserem Leben hat immer so damit zu tun, zumindest so wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist, immer ein Ziel zu erlangen. Und jetzt einfach etwas zu haben, wo man sich aus einer Verbundenheit und aus einer Freude am Herzen trifft, um das zu kreieren, ohne dass man jetzt anstrebt, das Ergebnis sieht so und so aus, ist ja so eine schöne Erinnerung. Für die Freude des Herzens, also die befreite Freude des Herzens.
Und die Natürlichkeit und diese Purity, diese Sauberkeit. Nein, wie sagt man, gibt es ein anderes Wort für Purity?
Reinheit. Ja, diese
Reinheit.
reine Freude.
Ja, ohne Ziel und ohne, also das Ziel für uns ist eigentlich daran, Freude zu haben. Wir sitzen wie an diesem Lagerfeuer zusammen und reden, und es macht uns natürlich noch extrem mehr Freude, wenn es jemandem etwas nützt. Aber wir machen es nicht dafür, so in dem Sinn. Es ist kreiert zum den Austausch fördern, und gleichzeitig eben zieht dann die Wärme vom Lagerfeuer, geht trotzdem rundherum.
Und andere möchten sich dann dazusetzen und
Ja, und
lauschen
jeder
und
ist
dann auch ihre
willkommen.
Gedanken teilen.
Genau, und das ist das Schöne dran. Jeder kann kommen. Wir freuen uns mega drüber. Ich freue mich. Du hast mir ein paar von den Messages gezeigt, und ja, das ist schön zu wissen, dass es ankommt. Dass es bei jemandem ankommt, so.
Ja, ich glaube, durch das Thema der Freude als befreite Form, von der wir halt sprechen, es ist schon der perfekte Übergang, wie ich finde, zu dem zweiten Teil vom Vers für heute.
Ja, liest es uns nochmal.
Genau, ich lese nochmal den Anfang vor, wo wir auch letzte Woche waren und dann einmal den zweiten Teil. Das Dao, das man begreifen und lehren kann, ist nicht das ewige, unveränderliche Dao. Das Wort, das man aussprechen kann, ist nicht das ewig, unveränderliche Wort. Himmel und Erde sind aus dem Unsprechbaren, dem Nichtsein hervorgegangen. Alle Geschöpfe wurden durch das Aussprechbare, das Sein, geschaffen. Das ist der erste Teil, den wir hatten. Und dann folgt, darum ist es so. Lange im Nicht-Werden-Wollen verharren führt zur Schau der Mysterien des Nichtseins. Lange im Werden-Wollen verharren führt zur Erkenntnis der Grenzen des Seins. Sein und Nichtsein sind eins im Ursprung und unterscheiden sich nur im Namen. Jedes für sich ein unfassbares Geheimnis. Doch das noch tiefere Geheimnis, der gemeinsame Urgrund aller Mysterien, des Seins und des Nichtseins, die eine Wirklichkeit.
Ich muss sagen, ich finde, es tönt auf Deutsch sehr viel komplizierter auf, als auf Englisch.
Magst du vielleicht den englischen Teil einmal vorlesen?
Ja, ich habe leider das Buch jetzt gerade nicht hier vor meinen Händen. Siehst du mich noch?
Ah, nee, du bist gerade weg.
Ja, ich müsste es kurz aufmachen. Ich habe nur ein Gerät hier. Ich kann nicht an
Sonst lese
verschiedenen
ich
Orten.
vor.
Okay.
Soll ich? Also
Ja,
das ist
gerne.
ja quasi, das ist auch die
Auch
Stephen
das
Mitchell.
Mädchen. Ja,
Genau.
super.
Ich lese auch einmal im Ganzen vor. The Tao that can be told is not the eternal Tao. The name that can be named is not the eternal name. The unnameable is the eternally real. Naming is the origin of all particular things. Free from desire, you realize the mystery. Caught in desire, you see only the manifestations. Yet mystery and manifestations arise from the same source. This source is called darkness. Darkness within darkness, the gateway to all understanding.
Danke. Schön schon nur zu hören. Ich finde, es ist wirklich wie so eine, wenn man es immer wieder hört und manchmal auch aufschreibt, das ist schon eine sehr angenehme Art, es wie in den Körper zu absorbieren und in den Geist absorbieren zu können. Und dieses Nameless, dieses Namenlose, ich finde, das ist so ein Beispiel dafür, diese Verse, die jetzt im ersten Moment denkt man so, oh, was haben die jetzt da gerade gesagt? Und es ist irgendwie, aber diese Stimulation vom Gehirn fängt an zu arbeiten und was davon daraus hervorspringt, ist eigentlich das Ergebnis von diesem Vers für mich.
Ich glaube, ein sehr interessanter Punkt, der in dieser, zumindest in dieser Variante vom deutschen Übersetzung, vielleicht nicht einem sofort so entgegenspringt, der aber klarer ist im Englischen, ist diese, im Deutschen hier in der Übersetzung ist es das Nicht-Werden-Wollen. Und im Englischen ist es das Desire. Und vielleicht für den Kontext zu sehen, dass eben Desire halt im Deutschen auch als Begierde übersetzt werden kann. In der anderen deutschen Übersetzung ist es, dass wer nichts anstrebt, da wird halt diese Begierde als ein Streben nach und ne, einem anderen nicht werden wollen, also etwas greifen. Wir können das auch einfach als Bewegung des Greifens verstehen. Und da in dem Kontext zu sehen, dass so viele von den Traditionen ja immer von dieser Befreiung der Begierde eigentlich sprechen. Und er das ja auch in diesem ersten Vers direkt schon sagt. Und ich das dadurch ganz hilfreich finde, sich diese Bewegung, die energetische Bewegung, und deswegen finde ich das Greifen nach etwas halt sehr hilfreich, ja vor Augen zu führen, was gemeint sein könnte in meinem Verständnis.
Ja, und super dieser Vergleich von den zwei Wörtern, weil Desire, dieses etwas wollen, ist ja auch etwas ganz Natürliches. Das hat jeder Mensch, das kommt aus unserem Innersten, dieses Streben nach etwas. Und wenn ich dann Begierde nebendran schaue, dann fühlt sich Begierde negativer an. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstehe, aber hast du das auch so? Und so Begierde, ich will so viel, ich will alles, ich will das, ich will das. Aber Desire, dieses sich etwas wünschen vielleicht auch, dass das wirklich auch direkt vom Herz kommt, aus meiner Sicht, von der chinesischen Medizin. Wir haben unsere Desires, unsere Wünsche vom Herz, sind ganz individuell. Jeder von uns hat ganz spezifische Wünsche, die nicht gleich sind wie deine Freundin oder dein Mann hat. Und dass das etwas sehr Individuelles ist und gleichzeitig aber auch das Verständnis, dass zu viel Fokus auf diese Begierden und auf diese Desires, auf diese Wünsche eben uns dann auch vom Weg ableiten. Das ist auch wieder dieses Paradoxhalten von diesen zwei Wahrheiten. Das kam mir so, dieser Gedanke als du jetzt gerade über die Begierde und Desires gesprochen hast.
Ja, ich glaube, ich finde halt das Greifen bildlich so schön, weil, und das ist mir so stark im Kopf geblieben, weil einer Lehrer das so schön beschrieben hat, weil das ja auch die erste Bewegung des Babys ist ja, wenn das dann lernt, nach etwas zu greifen und es festhalten zu wollen. Das heißt, dieser natürliche Impuls, nach etwas zu streben oder halt etwas zu greifen, ist halt einfach schon aus dieser Unschuld des Babys und zeigt aber diesen zutiefst menschlichen Reflex. Ja, sei es, dass wir nach etwas greifen, weil wir es schön finden, aber auch schlussendlich dieses letzte Greifen und Festhalten am Leben ja selbst ist ja auch eine Form der Begierde. Und dass wir es jetzt dann halt negativ bewerten, ist ja wieder dann unser Kontext des Wortgebrauches und des Bewertens. Gleichzeitig ist es ganz spannend, sich das chinesische Schriftzeichen für Begierde anzuschauen, weil das Zeichen ist, also in dem Zeichen befindet sich das Bild für Getreide, Schuld und das Herz. Und beschreibt halt so die Begierde als wie ein hungriges Herz, das wie nicht genug bekommt, weil die Welt einem halt etwas schuldet. Und beschreibt halt dann Begierde als wie so eine Unersättlichkeit, so ein unersättlicher Schlund. Und ich glaube, wenn wir halt diese Form der Begierde nicht aufdecken in uns, dann ist das sozusagen wie immer wieder der Zunder, der dann wieder das Holz, weil Begierde ist im Feuer ja auch zu sehen, dieses Greifen nach etwas, und gibt uns ständig im Tun so einen Zunder, wir müssen mehr machen, damit wir mehr erreichen, aber es wird wie nie, dieses hungrige Herz wird sozusagen nie gesättigt.
Ja, genau. Und das ist genau der Unterschied zwischen diesen zwei Formen von Begierde oder irgendwie Sachen zu wollen, aber sie zu wollen, weil du spürst, das ist Teil von deinem Weg und nicht, weil du nicht genug hast oder etwas brauchst von außen. Ja.
Und mein Lehrer hat das dann auch nochmal sehr schön beschrieben, dass nämlich dann diese Form der Begierde, die uns wie in so einer Gefangenschaft hält, die nutzt dann Je, also die Willenskraft, um etwas zu erlangen. Und das wiederum, Je als Geistesaspekt der Nieren oder des Wassers, das konsumiert halt oder dadurch konsumiert ja dann oder frisst ja dann die Begierde und der Ehrgeiz, das erreichen zu wollen, massiv unsere Essenz. Also das erschöpft dann im massiven Sinne unser Jing, der Nieren. Ja. Und das sehen wir ja auch draußen, ne? Warum so viele Leute, die so strebsam sind und so vermeintlich auch im Äußeren teilweise stark erfolgreich sind, an den Punkt kommen der völligen Erschöpfung, weil sie natürlich auch immer mehr dann angetrieben sind. Und das ist, die denken, sie müssen immer noch mehr machen, nur noch dieses bisschen, dann habe ich das erreicht. Und wenn ich das erreicht habe, spüren sie gar keine Zufriedenheit. Also da ist kein Sättigungsgefühl. Und dann musst du noch mehr tun und noch mehr tun. Und dann sehen wir halt dieses Holz, was ja dann wieder die Energie aus dem Wasser zieht. Völlige Erschöpfung unserer Kraft.
Ja, und dann eine Depression, die dadurch folgt, weil sie einfach nichts mehr hat, das hält und das Feuer im Herz dann auch mehr und mehr erlischt. Dadurch
die Freude.
Ja, die Freude, genau. Und dann sehen wir gleichzeitig darin wieder die Wichtigkeit von diesem Essenzstärken, von immer wieder zurückkommen zu unser eigenes Herz zu stärken, uns das zu geben, was wir brauchen, und zu lernen, das zu wünschen aus einem vollen Herz, hat oft einen viel tieferen Effekt nachher, anstatt zu wünschen aus unserer eigenen Vernachlässigung eigentlich. Dann erwarten wir vom Leben, dass es uns das gibt, was wir wollen. Aber wenn wir uns stärken von innen nach außen, dann können wir diese Wünsche eigentlich, dann sind das oft natürliche Wünsche, die uns dann auch erfüllt werden, weil sie auf unserem Weg liegen. Und wenn wir aber gegen den Fluss schwimmen die ganze Zeit und denken, wir müssen eben hart daran arbeiten, das zu kriegen, was wir wollen, kann das zu dieser Erschöpfung führen, weil wir dann wie gegen den Strom arbeiten. Mhm. Und uns vielleicht nicht genug Zeit geben, diese Momente von Zuhören zu unserem Inneren zuzuhören und zu hören, weil dann irgendwo drinnen sagt die Stimme auf jeden Fall, hey, etwas ist nicht okay, hey, etwas ist, oder der Körper zeigt uns Symptome, oder, aber wenn wir es nicht hören wollen und so drauf fokussiert sind, zu erreichen, was wir unbedingt wollen, nachdem wir greifen wollen, ja, das sehe ich oft in der Praxis auch. Und diese Erschöpfung natürlich.
Und das sagt ja auch in diesem ersten Teil, sozusagen, wer ohne Verlangen schaut, so ungefähr, ne, free from desire, sieht das Geheimnis, also, oder erkennt diese Mysterien. Und wiederum umgekehrt, wer aber durch diese Linse nur der Begierde schaut, sieht nur die Erscheinung, also nur die Manifestation. Mhm. Und nicht mehr die Essenz oder der Raum, der alles umgibt. Also es geschieht dann so eine, ich nehme das dann wahr, in so eine Fixierung. Und das erleben wir ja auch in dieses Getriebensein aus dieser Form der Begierde. Ist ja wie so eine Fixierung, ist ja wie so ein Bluthund, der sich so festbeißt an dieser Lunte, oder wie sagt man, wenn du das so riechst und spürst, an dieser Fährte. Und du siehst kein rechts, kein links mehr, du erlebst nicht mehr die Freuden der Blumen am Wegesrand, du empfindest nicht mehr die Verbundenheit mit der Gemeinschaft, weil, ne, das ist so ein Hyperfokus. Und ich glaube, und deswegen ist es ja weder gut noch schlecht, auch das braucht es, um gewisse Dinge umzusetzen, diese Fähigkeit, dieses One-Pointed-Fokus. Es erschöpft halt, wenn es über eine sehr lange Zeit, Zeitraum X, sag ich mal, weil wir können jetzt nicht sagen, okay, wenn es länger als 3 Tage ist, dann wird es halt, ne, erschöpfen. Ja. Und wenn wir halt dazwischen uns eben nicht mehr spüren, also quasi wie unser Gefäß nicht mitnehmen, also wie nicht mehr bei uns sind und nicht mehr in Verbundenheit, in der Einheit, unser Herz auch gar nicht mehr wahrnehmen. Ja, hören.
Genau, und es erinnert mich auch daran, was ich oft mit den Patienten bespreche, dieses, ja, unser Nervensystem hat 2 Wege, entweder Fight and Flight oder Rest and Restore. Und also entweder flüchten und
kämpfen.
Ja, genau, oder eben die Ausruhe, Aufbauphase.
Regenerieren. Genau. Verdauen.
Mhm. Genau. Und wenn wir in der Fight and Flight Response sind, dann ist unsere Vision, wird etwa zu diesem Radius, also dann sehen wir die Sachen so. Mhm. Und in dem Moment, wo wir es schaffen, wieder zu uns zurückzukommen, und das ist eigentlich eines der wichtigsten Teile, die ich mache mit der Akupunktur, ist das, den Leuten helfen, diesen Weg wieder zurückzufinden zum, und dann macht die Vision plötzlich, fängt so an zu machen. Mhm. Und plötzlich siehst du wieder so, okay, da gibt's ja noch andere Lösungen, es gibt ja noch andere Wege, ich könnte es ja noch so und so machen, oder, aber wenn wir uns nicht diese Zeit geben, immer wieder mal nach innen zu schauen, in diese innere Welt zu gehen, dann wird es eine große Hetze, und dann ist es schwierig auch, weil dann vergessen wir fast, wie ist dieses Gefühl, wenn das Nervensystem wieder ein bisschen runterkommt. Mhm. Das kennst du ja auch. Und das Yin-Yoga ist ja auch ein perfekter Weg, eben zu diesen Momenten wieder zu kommen, wo du plötzlich merkst, so, hey, warte mal schnell, also. Und die Welt sieht schon wieder ein bisschen anders aus.
Und gleichzeitig, genau wie in der Meditation, merken wir, wenn wir zunächst mal damit in Berührung kommen, erstmal all das Gegensätzliche. Also wir merken halt dann erstmal die Lautstärke, wir spüren erstmal dann ganz stark die Anspannung, wir spüren ganz stark vielleicht, was sich wie in Disharmonie anfühlt, weil natürlich unsere ganzen Ablenkungsmechanismen in dem Moment, wo wir in die Ruhe kommen oder den Körper vermeintlich erstmal in die Ruhe bringen, schreit ja in unserem System auch alles erstmal sehr laut.
Ja, total. Und es ist auch nicht einfach. Ich habe totales Verständnis dafür, dass diese ersten paar Male, diese eben auch das erste Mal mit den Nadeln eine halbe Stunde, 45 Minuten liegen, wo du dich einfach nicht bewegen kannst. Mhm. Also ein bisschen schon, aber nicht wirklich. Und dieses trotzdem zu bleiben und zu schauen und zu nach innen zu gehen. Und ich vergleiche es auch für mich oft wie, wenn das unser Haus wäre und wenn wir jeden Tag ins Haus reingehen, schnell ein bisschen Ordnung machen, schauen, dass alles organisiert ist, so dass es schön ist für uns, reinzugehen, dann ist es viel einfacher, das zu tun, als diese ersten paar Male, wo du vielleicht nach Hause kommst und siehst, oh mein Gott, ein riesen Durcheinander, überall liegt noch Staub und überall liegt Zeug rum und du weißt, okay, ich muss jetzt da durch und es einfach ein bisschen organisieren, jeden Tag ein bisschen, und aber mit dem Wissen, irgendwann wird's ruhiger, irgendwann wird dieser Weg einfacher. Am Anfang ist es viel, weil man wie ein bisschen aufarbeiten muss, aber dann wird's angenehmer.
Ja, und das ist ja auch eine Reflexion. Ja. Mhm. Das haben wir ja auch, und deswegen liebe ich es. Ich liebe es ja wirklich so, so sehr, weil es zeigt sich ja in all den Modalitäten rund um die chinesische Medizin das Gleiche. Wenn wir es im Feng Shui sehen, dann ist ja sozusagen auch der Raum, den wir um uns herum schaffen, das ist ja auch ein Abbild dessen, wie ist die Wertschätzung für unseren Raum im Inneren. Will heißen, ne, ist es halt, pflegen wir das oder das, wie wir es pflegen, kommt das jetzt aus so einem falschen Pflichtbewusstsein? Das ist so wie, das ist total schlimm. Das heißt nicht, dass die Dinge oder das, keine Ahnung, Spiegelputzen immer Spaß machen muss. Ne? Das dürfen wir auch nicht dann falsch verstehen an der Stelle. Aber zu sehen, dass das ja die Extension ist. Und so wie du es sagst, wenn der Körper, wenn wir auch den Körper wieder als unser erstes Zuhause an der Stelle sehen und zu sehen, dass alles, was wir hinzufügen oder auch alles, was wir weglassen, kann das aus einer Intention kommen, der Wertschätzung, der Pflege, dieses Reinigens und auch dieses Wohlfühlens.
Ja, total. Ja, das finde ich etwas Wunderbares vom Älterwerden, das mehr und mehr zu verstehen und zu spüren im eigenen Körper. Und wie du sagst, auch zu sehen, dass das ist unser erstes Haus und dann um uns herum ist die Extension von unserem Platz, von unserem Raum. Und wie direkt dieser Effekt sich auswirkt auf unser Inneres. Und ich finde das schön. Früher vielleicht wäre ich zu ungeduldig gewesen oder so. Und jetzt merke ich, durch älter werden wird es wie, weil unsere Energie weniger nach außen fließt und natürlicherweise sowieso anfängt, mehr ins Innere zu gehen, kann das eine sehr schöne Art sein, finde ich, sich selbst zu begleiten in dieser Phase.
Mhm. Das ist ja auch das, warum ich zum Beispiel immer sage, oder umgekehrt, warum es vielleicht manchmal einem so unverständlich erscheint, warum müssen wir Menschen beibringen, wie sie sorgsamer mit der Natur oder Umwelt umgehen. Es ist ja im Prinzip das Verhalten, was wir dort sehen, ist ein Spiegel dessen, wie der Mensch sich auch selber spürt. Weil der Mensch sich halt zu großen Teilen in der westlichen Gesellschaft so weit von der Natur entfernt hat, dass er sich nicht mehr als Teil dessen versteht, dementsprechend Müll draußen liegen lässt, Sachen also so unachtsam vielleicht kaputt tritt oder das Gefühl hat, ich habe das Recht, alles da rauszunehmen und es auszubeuten. Aber im Endeffekt ist das ja genau der Spiegel, wie geht der Mensch im Inneren, in seinen Gedanken, in seinen Handlungen für Körper und auch Heim um?
Ja, total. Ist eigentlich am Schluss alles eine Reflexion von allem. Es sind diese Fractals, die sich widerspiegeln alles ist eine Spiegelung und was uns aber dann wieder die Kraft gibt, oder vielleicht nicht die Kraft, den Power, die doch die Kraft zu realisieren, dass das ist das Einzige, was wir tun können, ist bei uns beginnen. Wir müssen nicht für die anderen lösen, wir müssen nicht die ganze Welt retten, wir müssen bei uns anfangen. Schön langsam, Zimmer für Zimmer.
Das Fenster andere ist die logische Folge.
Ja, ja. Und wir müssen uns gar nicht darüber so fest Gedanken machen, weil das lenkt uns eigentlich nur ab davon, bei uns zu putzen.
Naja, weil wir dann vergessen, okay, welchen Einflussbereich habe ich eigentlich? Und zu sehen, also ich finde diese Kombination zwischen Blick nach außen bringen und Blick nach innen bringen schon wichtig. Die Frage ist halt, wenn ich zu lange nur im Außen bin, habe ich das Gefühl, ich kann gar nichts beitragen, ich werde vielleicht ohnmächtig oder versuche halt in diesen äußeren Dingen andere beizubringen, sich anders zu verhalten. Und umgekehrt, wenn ich nur bei mir gucke und sich der Blick nicht mehr auf die Gemeinschaft sozusagen wieder weitet, dann sehen wir ja auch eine so eine Überidentifizierung mit dem Ego-Anteil, ne? Und ich. Und das ist so diese, auch hier wieder dieses sowohl als auch.
Ja, überall, gell? Aber das ist doch die Essenz vom Ganzen am Schluss. Yin und Yang halten können. Es wird immer diese Opposites geben, die in unserem Leben spielen, und umso mehr wir zur Mitte kommen, umso mehr können wir das sehen und ohne zu bewerten, einfach wissen, das ist so. Und auch die Tools zu haben, es auszugleichen wieder. Das ist cool. Und ich denke, das lernen wir von diesen Versen, schon nur durch diese Besprechungen. Wenn wir denken, wie vor wie vielen Jahren diese Verse geschrieben worden sind und wie lange sie jetzt schon zirkulieren und wie gleich, das haben wir letztes Mal schon besprochen, wie am Schluss ist alles immer noch gleich von energiemäßig, was passiert. Dieses Spiel von Yin und Yang ist das ewige Spiel, solange wir hier sind.
Ja, und zu sehen, dass wir einfach gewisse, wie soll ich sagen, universelle Lernfelder haben, auch wenn sich das vielleicht alles, ne, in der Individualität unseres eigenen Lebensweges vielleicht anders zeigt, aber gewisse Realisationen, gewissen Lebensabschnitten und so weiter, dass auch das auf eine natürliche Art und Weise kommt und dass wir ja auch nicht irgendwie jetzt das Kind als den puren alten Weisen versuchen zu formen, sondern natürlich, ne, lernt auch das Kind durch, vor allen Dingen durch das Vorleben und durch das Sehen, wie gehen wir miteinander um. Also es ist ja nicht frei von Prägung, auch vom Außen. Trotzdem gehört es zur individuellen Lebensgeschichte, gewisse Dinge zu durchschreiten, gewisse Tore zu durchschreiten, gewisse Prüfungen zu bestehen. Und nur dadurch entsteht ja eine gewisse Verkörperung von Erkenntnissen, die dann wieder zu Weisheit führen können.
Ja. Ja, wir lernen nichts, wenn wir nur zu Hause sitzen oder wenn wir nur draußen sind. Das ist wirklich so dieses Rausgehen, Erfahrungen machen, sehen, was in der Welt passiert, und dann kommen wir zurück nach Hause und lassen es absorbieren und nehmen uns auch Zeit für diese Contemplation, Zeit zum Nachdenken, schreiben, kreativ die Sachen auch, ich glaube, kreativ, und zwar nicht nur als Malen, sondern egal auf welche Form, hilft uns auch, diese Sachen zu verarbeiten, besser zu verstehen, zu sehen, wie sie sich auswirken in unserem Leben. Es ist eine sehr spannende Contemplation-Technik, würde ich sagen.
Und was ich ja zum Beispiel auch jetzt in diesen Versen nochmal sehr schön finde, und das zieht sich ja auch wie ein roter Faden durch das ganze Werk, es kommt ja nicht mit so einem erhobenen Finger daher, es kommt ja nicht mit dieser moralischen Verurteilung. Also selbst wenn wir jetzt hier über dieses Verlangen gesprochen haben, habe ich nicht das Gefühl, dass er das jetzt an der Stelle auch dass er das moralisch verurteilt, sondern dass es einfach als ein anderer Modus auch des Sehens erkannt wird. Ja, mit dem Verlangen sehen wir halt sozusagen diese Welt der 10.000 Dinge, also Form, Bewegung, Differenz, Schönheit, Begehren und so weiter. Also die Welt der Erscheinungen, ja, der Vielfalt, der Möglichkeiten, der Formen oder auch der Yang-Entfaltung. Aber erinnert uns halt daran, dass das eben am Ende des Tages nicht das ganze Bild ist, sondern dass es halt nur ein Teilstück ist. Und ich glaube, das ist ja das, worum es halt geht. Bin ich halt, erkenne ich, dass das lediglich ein Teilaspekt ist, den es auch zu meistern gilt. Also auch diese 3D-Welt, auch diese Gesellschaft zwischen, Steuern und Buchhaltung und administrativen Sachen, die man vielleicht als kreative Person dann weniger attraktiv, aber er sagt ja auch später noch, dass es halt auch darum geht, diese Sachen zu meistern, weil ansonsten kommst du ja auch nicht voll in die Form. Also du verkörperst dann quasi ja auch nicht das Ganze, wenn du es halt Teile dessen halt ablehnst. Das heißt, auch da zu sehen, ja, wir können das jetzt irgendwie als etwas sehen, das uns geißelt, und wir müssen damit ja nicht mal, wie soll ich sagen, einer Meinung sein oder es gut finden, aber es ist halt einfach Teil dieses Spiels, wenn man so will. Und wir haben uns ja auf dieses Spiel eingelassen, weil wir sind ja jetzt hier hineingeboren. So, können wir das ja meistern?
Ja, genau. Genau, und ich denke, das, was dieser, das, der letzte Teil vom Vers über die Dunkelheit, ich finde den Teil auch sehr interessant, dieses in das Dunkle eintauchen, und wie im ersten Moment man denken könnte, oh, Dunkelheit, das ist, könnte negativ sein, oder es könnte so, dabei ist dieses wirklich das, die Dunkelheit, das Yin, der Schoß der Schöpfung, wie unser Muttermund. Es ist dunkel dort unten, aber trotzdem kommt jeder Mensch dort raus. Und so dieses Zurückkommen zu diesem essentiellen Dunklen und zu sehen, dass auch Licht auch von dort kommt.
Ja, wir können das Licht ohne die Dunkelheit auch nicht sehen. Also das eine bedingt ja das andere sozusagen. Wir wissen ja nur, dass ich, jetzt sieht, wenn alle, die das Video sehen, können das jetzt gerade sehr schön auf dem Bildschirm sehen.
Das ist echt interessant, das dachte ich vorher schon. Wow, das ist ja wie so ein,
Wir müssen kommt dann die Sonne spielen. Nämlich gerade zur Hälfte ins Gesicht. Und das ist ja das Spannende, es strahlt so stark jetzt auf, das Licht strahlt so stark auf mein eines Auge, dass ich von dem Licht geblendet bin und dass ich tatsächlich auf der dunklen Seite besser in Anführungsstrichen sehen kann als auf der Lichtseite.
Und, super.
Und auch hier, genau, das ist ja auch die Aussage in dem Satz, Sein und Nichtsein sind eins im Ursprung, ja, und unterscheiden sich nur im Namen. Zu sehen, dass das ja zwei Seiten desselben Atemzuges sind, wenn man so möchte.
Oder die zwei Seiten des Berges.
Ja.
Die schattige, wenn jetzt, dass du wärst das perfekte Example auf die Sonne, die hier auf der Bergseite scheint, die Leute denken, ah, super Wetter, und auf der anderen Seite ist dark und aber eben auch angenehm, du siehst besser. Es hat wirklich alles seine dann können wir das Dunkle besser schätzen. Ich glaube, das ist die Essenz für mich davon.
Ja, und wir sehen halt auch dieses erste große Muster, nämlich dieses zyklische Entstehen und die Rückkehr oder das gleichzeitige Bestehen von Leere und Fülle zwischen Licht und Dunkelheit, ne, oder Licht und Schatten.
Und zwischen Aktion und Ausruhen, zwischen Expansion und Zurückkommen zum Zentrum. Was natürlich für uns Frauen speziell wichtig ist, weil wir sind bei Nature so zyklisch schon kreiert. Männer sind eher linear, und wir Frauen dieses Zyklische, vielleicht mögen wir auch deswegen so speziell darüber zu sprechen, weil es uns daran erinnert, dieses ähm, sich bewegen durch die Zyklen. Wir sehen ja das mit den fünf Elementen, diese Wandlung von Yin zu Yang auch in unserem Leben, dieses der erste Teil vom Leben, wo alles darum geht, aufzubauen, zu kreieren, das zu erreichen. Und dann irgendwann kommen wir zu diesem Zenit, wir haben eigentlich alles und wie ist dann diese Realisation, jetzt geht's langsam abwärts. Das ist jetzt einfach so und es ist schwierig für die meisten Menschen damit umzugehen und zu akzeptieren und zu spüren, wie deswegen gibt es ja diese mega Anti-Aging-Bewegung, weil es macht einem so Angst davor zu denken, oh mein Gott, jetzt geht es langsam bergab und dann irgendwann bin ich alt und sterbe und es ist wirklich so dieses Realisieren, ja, so ist es und besser jetzt die Zeit gut zu nutzen bis dann. Und gleichzeitig eben aufzuhören, gegen den Fluss zu schwimmen, sondern uns zu helfen, mit dem Fluss zu schwimmen, zu akzeptieren, dass es so ist, aber dass dieser Weg, dieser mehr, zuerst ist es mehr in die Expansion, mehr in die Richtung Yang, wie im Frühling, vom Winter zum Frühling zum so Hochsommer. Und dann im Hochsommer, an dem Tag, wo wir spüren, jetzt kommt langsam die Zeit, wo die Energie leicht abnimmt und es, oder das Yang abnimmt und wir Richtung Yin gehen. Und bei den Jahreszeiten, viele von uns freuen sich ja auch auf den Herbst, freuen sich auf den Spätsommer, diese Zeit der Fülle und dann der vielen Farben. Es zeigt uns auch, der Herbst kann eine unglaublich schöne Lebenszeit sein, weil man durfte in der Erdphase vielleicht gewisse Sachen ernten, die man früher kreiert hat. Und die ganzen Auswirkungen davon sehen, wie wir im Herbst sehen, die ganzen Farben, wie die Bäume nochmal alles geben, bevor sie dann alles fallen lassen. Und die Blätter werden wieder zum Kompost fürs nächste Jahr eigentlich. Und unsere, was wir hier in der Welt dann zurücklassen, die Sachen, die wir hier pflanzen, während wir hier sind. Ich glaube, das ist auch diesen Wandel so zu sehen. Siehst du mich noch?
Ja, so viel ich sehen kann bei dem.
Ja. Geh in das Dunkle. Du kannst ins Dunkle rübergehen, wenn du möchtest.
Ja, ich glaube, das ist ja weil du jetzt gerade das Dunkle gesagt hast, kommt auch gleich diese Assoziation mit der dunklen Seite der Macht. Und das ist ja so ein ganz Angstgeschichte, die ja immer wieder auch gespielt wird in Literatur, in Film, in Theater, als wäre das Dunkle halt das, was wir eben fürchten. Das Dunkle ist das, was das Schlechte ist. Und das finde ich, das weiß ich aber auch wiederum so zu schätzen an eben im Daoismus, weil dieses, das Dunkle im Prinzip ein mega schönes Wort ist, weil es beschreibt tief, es beschreibt mystisch und durchdrungen von Unsichtbaren. Das heißt aber nicht, dass es Leere oder dass da ein Nichts ist, ja, oder eine Leere im Sinne von, vor da musst du Angst haben, sondern es ist einfach eine Schicht, eine weitere Schicht der Wirklichkeit, kann man so sagen. Aus der wiederum ja auch alle Erscheinungen hervortreten. Du hast das ja auch vorhin so schön gesagt mit dem Schoß und dem Gebären. Ja, dass das da auch zu sehen, das Dunkle ist ja kein Fehlen von Licht, sondern eben dieser Schoß der Schöpfung. Ja, das ist ja das, was im Endeffekt alles enthält, bevor es auch die Form annimmt.
Ja, und es ist eigentlich ein schöner vorzustellen, dass eigentlich der Tod könnte so sein wie zurück in diesen Schoß.
Ja. Es ist ja die Rückkehr im Endeffekt. Und ich glaube, es würde auch der Tod, wenn wir ihn gesellschaftlich nicht so, wie soll ich sagen, ablehnen und ablehnen, aber in einer Form von, darüber wird einfach nicht gesprochen, wenn es wieder ins Gespräch kommt und reflektiert wird und darüber ja, geredet werden kann und sich ausgetauscht werden kann, können wir uns ganz andere Annäherungen schaffen und auch ganz andere Fragen stellen. Also was wäre zum Beispiel, wenn das, was wir als Tod beschreiben, im Endeffekt eine andere Art und Weise ist, wie das, also eine andere Ebene des Lebens
Ja.
Ne? Und wir sehen ja auch Tod immer als das Gegenteil von Leben, aber das, was dem Tod gegenübersteht, ist eigentlich die Geburt. Und was zwischen Geburt und Tod geschieht, was dazwischen, das ist das, was als Leben stattfindet. Aber es ist ja sozusagen nicht das Gegenteil von Leben.
Mhm. Ja, das ist ein großes Thema. Vielleicht machen wir das lieber in einer anderen Episode.
Naja, aber um es halt auch hier schon zu sehen, weil wir auch die Begierde hatten, weil was steht Begierde als Greifen nach, als Anhaften dem Feuer gegenüber? Das ist ja, wenn wir das auf der kosmologischen Sequenz betrachten, wo die Erde in der Mitte steht, haben wir ja auf dieser Achse unten gegenüber zwischen der Freude und auch der Begierde und dem Greifen nach, haben wir ja was? Die haben die Angst oder auch die Ablehnung, das Wasser, die Tiefe, dieses Mysterium, das, wo wir versuchen, das vielleicht zu vermeiden. Und ich finde halt diesen Gedanken dahinter, dass diese Begierde, Anhaftung und Ablehnung, Angst, die gehen immer miteinander einher. Das heißt, dieses Verständnis von, wenn ich etwas begehre, lehne ich gleichzeitig etwas ab. Und umgekehrt, wenn ich etwas ablehne und vor etwas Angst habe, begehre ich insgeheim etwas anderes, was da drunter liegt. Also es kommt wie Zwillinge irgendwie immer miteinander gemeinsam einher. Und folgen wir dem einen und ergründen das eine, kommen wir nicht drum herum, auch das andere anzuschauen, weil es auf eine sehr...
Weil es Teil davon ist.
Ja. Wie als würdest du eine Münze halt umdrehen.
Ja, genau. Und eben wieder der Berg. Es kommt wieder der Berg und es hilft uns vielleicht dann so zu sehen, dass es gibt nichts ohne sein Gegenteil. Jeder wunderschöne Moment hat schon die Traurigkeit in sich, dass er enden wird. Und jeder schreckliche Moment auch.
Und das ist ja, was wir diese Vergänglichkeit oder den Wandel sehen. Deswegen liebe ich ja zum Beispiel auch, und das weiß ich wiederum sehr zu schätzen an der deutschen Sprache, weil im Englischen, obwohl es halt ja auch hat, als Changing Phases, wird es ja meistens als Element besprochen. Und das hat ja wie eine Fixierung. Und dieses Wort Wandlungsphase sehen wir, es ist ja einfach immer nur etwas, was nicht absolut ist, sondern sich stets in einer Bewegung.
Ja, und es sollte eigentlich heißen, Transitions. Ja, stimmt.
Und dadurch sehen wir auch nochmal wieder diesen Zyklus zwischen Entstehen und Vergehen, zwischen diesem etwas Werden und etwas anderes, was dadurch halt abfällt oder losgelassen wird. Und das haben wir ja auch in den Lebensphasen, wie du es so schön auch beschrieben hast. Wir haben dieses Heranwachsen, wir haben diese Mitte des Lebens, wir haben dann das Älterwerden und wir durchlaufen ja alle diesen Wandel.
Diesen Weg. Das ist der Weg vom Menschsein. Und diese Art, es anzuschauen, hilft uns eigentlich einfach ein bisschen höher hochzugehen, also nicht höher als besser, sondern eine View, eine Sicht zu haben auf das Ganze. Und dann ist jeder einzelne Teil auch einfacher zu verstehen und damit umzugehen, wenn wir so eine Holistic View haben, wenn wir das Ganze sehen, wenn wir wissen, das ist der Weg vom Leben. So geht er einfach, ob wir wollen oder nicht. Und dann können wir aussuchen, wie arbeiten wir mit diesem Weg? Wie arbeiten wir mit dem, was auf uns zukommt? Wie verstehen wir, dass eben unsere Wünsche einen Sinn haben? Und gleichzeitig dürfen sie uns aber nicht vom Weg ableiten, zu fest. Sie dürfen uns nicht von uns zu fest ablenken. Und so dieses Spiel mit diesem Yin und die Balance von Yin und Yang zu verstehen, dass es sowieso nie eine wirkliche Balance gibt. Weil dann ist es ja auch keine Balance mehr, dann ist es fixed, wie du gesagt hast. Eine Balance ist immer die ganze Zeit dran, sich anzupassen und wieder auszugleichen und alles. Und that's the balance of life. Mhm. Rigide wird nie funktionieren. Das ist die Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe. Dieses flexibel bleiben, anpassungsfähig zu bleiben, offen zu bleiben für was das Leben bringt und deswegen sind die fünf Wandlungsphasen und fünf Transitions halt auch so toll, weil wenn wir das sehen, dann verstehen wir jedes Problem, dann verstehen wir die Essenz von Problemen, die uns entgegenkommen, von Menschen, die wir treffen. Wenn wir diese Phasen zeigen uns so viel drüber, wo wir stehen im Leben. Und von dem Moment an, wo wir sehen, haben wir auch gleichzeitig dann den Ausgleich dazu. Schon die Lösung kommt mit dem Problem.
Ja, mein Lehrer hat immer gesagt, Lösungssuche reproduziert das Problem. Also im Prinzip, weil wir so fixiert sind, den Zustand, in dem wir uns jetzt befinden, lösen zu müssen oder verändern zu müssen, halten wir die ganze Zeit dieses vermeintliche Problem aufrecht. Dann wird das nämlich, wie du sagst, rigide, es fixiert sich. Mhm. Versus halt vielleicht auch einfach dann zu erkennen, erstmal die Fixierung als solche zu erkennen und diesen Fokus von einem vermeintlich Fehlenden, also irgendetwas, was ich quasi wie nicht da ist oder nicht genug ist oder zu wenig davon hat, zu lösen, weil es sich dann ja aus sich selbst heraus, das ist ja dann die Energiequalität der Erde, sich transformieren kann, weil es verdaut werden kann. Mhm. Und
ja,
du hast ja vorhin gesagt, so diesen Blick weiten, verstehe ich mal so als Vogelperspektive, so eine Draufsicht.
Ja, genau.
Weil
ja.
wir nicht nur diesen einen Punkt, es ist wie wenn wir vor einer Wand stehen mit der Nasenspitze quasi wie vor der Wand und wir denken, wir kommen halt nicht weiter. Aber wenn wir dann mal 5, 6, 7 Schritte zurückgehen, sehen wir vielleicht, dass die Wand vielleicht nur 1 Meter mal 2 Meter hoch ist und wir halt einfach drumherum dieses Hindernis quasi überwinden könnten. Aber weil wir so nah darauf fixiert sind, sehen wir es gar nicht.
Mhm. Ja, das bringt mir sofort den Gedanken an, eben wenn wir so mit einem Problem beschäftigt sind und es so lösen wollen, dann gibt's keine Lösung. Auf diesem Level finden wir die Lösung nicht. Die Lösung kommt, wenn wir uns eben zurückziehen wieder in das Formless, into, das Problem können wir sagen, ist dort, wo wir haben etwas einem Namen gegeben, wir haben es definiert, also ein Problem. Und dann könnte man zurück in das Namenlose, also sich hinsetzen, vielleicht eben ein bisschen meditieren oder spazieren gehen im Wald oder einen kurzen Song tanzen und den ganzen Körper bewegen. Irgendetwas, das nicht auf dem selben, nicht am selben Ort stattfindet, wie dieses, okay, dieses Problem, ich muss dieses Problem lösen, es muss sogar nicht so gehen, könnte es so gehen. Und dieses Zurückziehen into, okay. Jetzt gehen wir zurück ins das noch keine Form hat. Und dort hat es vielleicht. Kommt dann die Idee, plötzlich kommt es während dem Spazieren, macht's bupp und es erscheint. Und vorher konnte man dieses Ding nicht sehen. Und das ist so ein typisches Beispiel aus meinem Leben, wie das bei mir passiert.
Ja, ich bin gestern, als ich ein bisschen mich vorbereiten wollte, nochmal für heute, dann auch auf das spätere Vers gekommen. Zu dem kommen wir noch, dauert noch ein bisschen, weil es Vers 46 ist. Aber ich finde, er beschreibt halt ganz schön gerade das, was du halt sagst. Und daran sehen wir auch wieder, das ist jetzt nicht ein Buch, wo du Kapitel für Kapitel für Kapitel, sondern es wiederholen sich Dinge oder es finden sich Verweise, vorne nach hinten und nach hinten nach vorne. Also ist auch hier sehen wir diese zyklische, diese Einheit des Ganzen.
Ja, und es ist Spiral. Es ist wie eine Spiral. Du hörst wieder dasselbe, aber du bist nicht mehr derselbe, weil du hast die anderen Verse schon gelesen.
Und da sagt er in dem zweiten Teil, es gibt kein größeres Elend, als sich nicht begnügen zu können. Also da kommen wir später noch hinzu, weil dieses Begierde und dieses Zufriedenheit und Begnügen, das hat ja auch auf der anderen Seite der Medaille in unserer Gesellschaft so eine negative, als würden wir uns sozusagen zufrieden geben mit halt etwas. Ne? Aber der meint halt sozusagen, wenn wir das nicht erkennen, diese Begierde, oder wenn wir dieser Hyperfokus auf dem Problem, dann sehen wir auch nicht, was wir haben. Wir sehen nicht das, was da ist, weil wir sozusagen einen Fokus nach außen gerichtet haben und dadurch trennt sich ja auch Geist und Körper, weil es sich auf etwas Fehlendes richtet. Und dann sagt er weiter, es gibt kein größeres Unglück, als stets haben zu wollen. Das ist ja immer, es muss mehr, anders sein, als es jetzt ist. Mhm. Wer deshalb um die Fülle des Genügenden weiß, wird für immer genug haben.
I love this. So beruhigend.
Ja, und diese Erkenntnis, dass es ja, wenn diese Ziele zu haben oder etwas erreichen zu wollen, zum Beispiel auch so wie wir ganz am Anfang gesprochen haben, aus so einer Freude auch entsteht, aus ich möchte mich ausprobieren, hey, ich bin ja hier in dieser Form, um das Leben zu erfahren, und dadurch habe ich ja auch diese ganze schöpferische, kreative, egal wie sich das ausdrückt, ja, für manche drückt sich es vielleicht im Technologiefeld aus, der andere wird Bäckermeister, also, aber wir schöpfen ja etwas, und dieser Wunsch, etwas auch in die Form zu bringen und dadurch, okay, welche Schritte darf ich unternehmen, was muss ich lernen, was muss ich sozusagen, welches Handwerk darf ich meistern, um das vielleicht erschaffen zu können, aber kommt das von einem, weißt du, aus einer befreiten Form von ich bin hier, um mich zu erfahren, und mit all den Höhen und Tiefen und all was halt kommt, lerne ich und dieses Spielerische wieder? Oder ist es halt diese Begierde, die halt dann denkt, nur wenn ich dieses Ziel erreicht habe, dann kann ich glücklich sein und dann bin ich was wert? Das ist ja eine ganz andere, der Outcome mag vielleicht der gleiche sein von außen, ja?
Ja, aber ich glaube, was du jetzt gerade gesagt hast, der Wert, das fühle ich mich erst wertvoll, wenn es von außen bestätigt ist, oder fühle mich wertvoll, weil ich es machen möchte.
Und das meine ich auch mit der Meisterschaft dieses alltäglichen Lebens. Ja, weil ich glaube, manchmal, wenn wir sehr stark in so diese philosophischen Geschichten reingehen, dann kommt dann so ein, oder schwingt manchmal ab einer gewissen Ebene oft eine Zeit lang, manche bleiben auch da vielleicht eine Zeit lang länger, so eine Egalität, okay, ich steige halt aus dem Ganzen aus und mir das ist egal, ich partizipiere da drinnen nicht, weil das ist alles quasi so untere Entwicklungsstufe. Aber nee, es geht halt auch genauso darum, diese Dinge für sich zu meistern im Leben und eben nicht dem, wie soll ich zu sagen, also nicht dem, in so einem Widerstand, in dieser Ablehnung zu sein, in der Verachtung zu sein.
Ja, finde ich auch, weil das ist genau, für das sind wir ja hier, in meinen Augen, dieses Lernen, mit diesem Leben umzugehen, zu meistern, das Leben zu meistern in dem Sinn, dass du deinen Weg gehen kannst und du weißt, das hat einen Sinn. Ja, die Meisterschaft des Lebens ist wirklich, ich denke, das Ziel und nicht unbedingt das, was du meisterst in Ansammlungen, sondern eben diese Meisterschaft. Und etwas, das mich, Deepak Chopra hat es immer gesagt, dieses remain childlike. Nicht childish. Wie ein Kind. Wie ein Kind kann Freude haben an Sachen. Diese Begeisterung, dieses, wenn Kinder etwas neu sehen, und das Leben so zu nehmen, so jeder Tag, wo wir morgens wieder aufstehen, ist eigentlich ein Geschenk, ist ein Glück. Es ist nicht selbstverständlich. Und das ist eines der Sachen, die ich denke, für mich, ich kultiviere, das ist etwas, das ich versuche oder mir Mühe gebe, das immer zu kultivieren, dieses remaining childlike, dieses offene Herz zu kultivieren, Entschuldigung, das nicht verbittert wird, das nicht härter und härter wird, weil Sachen passieren im Leben, man ist manchmal enttäuscht, man erfährt Sachen, die Tendenz hätten, einem sehr zusammenzuziehen, sodass der Schutzmantel immer dicker wird und das Herz härter. Und ich kann sehen, wie das einfach passieren kann, wenn man gewisse Art von Leben hat, wenn gewisse Sachen passieren im Leben, und mich immer wieder daran zu erinnern, mein Herz zu kultivieren in der Hinsicht, dass es trotzdem offen bleiben darf, dass es trotzdem, vielleicht weil, wenn jemand uns enttäuscht hat, dass das nicht bedeutet, dass jetzt jeder uns enttäuschen wird, sondern eben dieses Kultivieren von den verschiedenen Energien und die Effekte, die es haben kann auf uns als Mensch. Und zu wissen, dass wir am Schluss eben eine Seele sind in einem Körper. Wir sind nicht der Körper, wir sind nicht das, was uns passiert, sondern wir sind das, was wir daraus rausziehen können. Und umso mehr wir das Leben als eine Schule anschauen, darüber rede ich oft mit meinem Sohn, der ist auch sehr interessiert an solchen Gesprächen, was ich super finde. Aber wir haben das gestern besprochen, das Leben ist eine Schule und wir lernen. Jeder, der uns entgegenkommt, ist ein Lehrer. Ist nicht nur unser Lehrer, sondern du bist meine Lehrerin, er ist mein Lehrer. Und es kultiviert diese Humility, dieses zu wissen, dass jeder uns etwas beibringen kann, genauso wie wir anderen beibringen, in dem, wie wir leben. Und ja, das kam mir jetzt gerade noch so in den Sinn.
Ja, es passt ja auch sehr gut auch zu diesem Namenlosen, weil es sind ja nicht nur die Namen, so du Angela, ich heiße Elisa, sondern das, wir können es ja auch auf die Titel, Expertin für, Meister von, über. Ja. Ne, das schafft ja auch, ne, daran sehen wir das auch so stark, so eine Limitierung, weil plötzlich, weil wir ja Expertin sind, müssen wir alles wissen. Wir dürfen keine Fragen mehr stellen oder wir dürfen etwas nicht wissen. Und dann entstehen aber dadurch noch mehr Ängste, noch mehr Druck, weil das ist halt einfach unmachbar. Und wir nehmen uns dadurch diese Möglichkeit, überall und jederzeit etwas lernen zu können, wenn wir uns dem denn öffnen. Das ist es halt so. Wir denken immer, ein guter Lehrer ist immer der, der dir halt was beibringt. Aber wann, wie soll ich sagen, wann, in welchen Konstellationen erfahren wir wirklich, was bedeutet es denn auch, ein guter Schüler zu sein? Weil der braucht es als guten Schüler, gut, ne, nicht im Sinne der Bewertung, sondern ein Schüler, der fähig ist, Dinge zu lernen, diese Offenheit, diese Empfänglichkeit, dieses Yin, dieses okay, ich höre zu, nicht um dann schon zu beweisen, dass es richtig, falsch oder ich weiß es besser, sondern ich höre zu und ich lasse es mich erstmal berühren, offen, mit dieser Bereitschaft zu lernen.
Mhm.
Und sehr, das kann ja kein Lehrer machen für dich, dass du diese Bereitschaft mitbringst.
Nein, gar nicht. Und eben, es ist ja das, diese, wenn es nur darum geht, eben so viel Wissen wie möglich in uns reinzubringen, dann bleibt es einfach hier im Kopf stecken. Das ist das Problem. Es muss ja dann nachher durch den Hals, durch ins Herz und sich im ganzen Körper ausbreiten. Diese Verkörperung, Embodiment von dem, was wir wissen, weil mir kürzlich kam eine Studentin zu mir in die Praxis, die jetzt gerade ihre Schule abgeschlossen hatte und Clinic Hours machen wollte bei mir. Und ich habe mich kurz mit ihr unterhalten und sie hat so, ich habe so gesehen, wie dieses Gefühl ist, wenn du gerade aus der Schule für klinische Medizin rauskommst, nach irgendwie, diese Schule war jetzt, glaube ich, 3 Jahre. Und ich habe ganz klar vor mir gesehen, so jemand mit so volles Wissen, sie hätte mir alles so aufzählen können, aber keine Ahnung, wie man das jetzt anwendet, wenn die Person vor dir steht und du musst innerhalb von ein paar Minuten einfach schon einen Plan im Kopf haben, was machen wir jetzt hier oder was sind die, es hat mir so gezeigt, den Weg, den ich gegangen bin, von damals bis heute und dieses in diesem Gebiet, es war mir von Anfang an klar, dass ich nie alles wissen werden werde. Mhm. Ich glaube, ich habe auch
nicht alles wissen kann.
Ja, vielleicht etwas besser. Deswegen habe ich mir auch diesen Beruf ausgesucht, weil genau mir das eigentlich gefällt. Ich wollte nicht einen Beruf, der fertig ist mit 65, sondern ich wusste, ich liebe dieses Absorbieren, dieses Lernen, das Verkörpern davon. Und eine Form von Lehren ist auch eben, der Yin-Way ist in dem, wie wir sind, in unserer Präsenz, in unserem Energy-Field, können wir so viel schon weitergeben, dass das nicht möglich ist durch Worte.
Mhm. Ja, das ist dann die Art der verkörperten Präsenz und dann auch die ganze Theorie. Das ist ja wie er im ersten Satz sagt, das, was ich dir jetzt versuche, in Worten zu beschreiben, lässt sich nicht in Worten beschreiben, aber hey, lass mich dir 81 Verse darüber erzählen, was ich nicht beschreiben kann. Oder auch zu sehen, dass ja auch mal für mich diese Faszination der chinesischen Medizin oder auch diese Wertschätzung, die ich dafür habe, wir können halt all diese Ideen, Konzepte lernen, erspüren und dann bedeutet es aber auch, es loszulassen und sich für Moment zu Moment immer für die Einzigartigkeit dessen zu öffnen und diese Fehlbarkeit, dass ich denke, ich hätte einen Plan, was da kommt. Und aber weil ich dann so fixiert wieder bin auf dieses, ja, das ist das Konzept und so gehe ich da halt ran, bin ich nicht wirklich da, bin ich nicht wirklich im Körper, spüre ich nicht wirklich, was wahr ist. Und das, da können wir auch wieder diese Bewegung der Begierde, dass der Therapeut, die Therapeutin, der Arzt frei, auch der frei von dieser Begierde, etwas erreichen zu wollen oder etwas lösen zu wollen für diese Person. Nur dann kann er aber tatsächlich in der Einheit und der Harmonie und in der Klarheit im Herzen tief verwurzelt sein und dann kann sozusagen das durch ihn oder sie fließen zum Wohle, ja, der Patientin oder Patientin, Klientin, Klientin, Schülerin, Schüler, Schüler, Schülerin, ohne dass ich etwas erreichen will da dran.
Ja, unbedingt, das ist mega wichtig. Und das steht auch ganz klar in der Classics of Chinese Medicine, dieses Pure Heart, Cultivation of the Pure Heart, das reine Herz zu kultivieren, um nicht zu helfen, weil es mir gut tut, sondern klar zu sein, zu fühlen, was braucht diese Person in diesem Moment und diese Präsenz, das sehe ich mittlerweile wirklich auch fast ein bisschen wie eine Meditation. Da zu sitzen und einfach zuzuhören, ohne schon zu denken, ah ja, dann mache ich das, ah ja, dann können wir den Punkt nehmen, ah, dann können sie das noch machen und oder dasselbe sogar in unserem Gespräch hier. Einfach da zu sitzen und zu hören, was du zu sagen hast. Klar passiert es manchmal, dass man was dazugeben möchte in dem Moment, weil man denkt, sonst verpasst man es. Aber das ist eine sehr schöne Kultivation, eine schöne, schöne Praxis, denke ich. Und vielleicht ist das etwas, das wir vielleicht jetzt die nächsten 2 Wochen, bis wir uns wiedersehen, auch uns darauf, dieses Kultivieren von dieser Reinheit vom Moment, da zu sein, zu spüren, was kommt eigentlich und die natürliche Reaktion, die unser Herz uns gibt. Und nicht, was der Kopf denkt, was am besten wäre, welche Strategie und welcher Plan.
Ja, nicht dieser erste Impuls, weißt du, dieses, der Impuls, der kommt, den wir manchmal verstehen als Instinkt, der aber oft gar nicht die Intuition, der Impuls des Herzens erstmal ist, sondern dieser oft dieses triebhafte, instinkthafte, was angelernt ist, diese Konditionierung, das muss jetzt darauf kommen. Also wie soll ich sagen, das erlebe ich immer wieder so in Vorstellungsrunden, wenn quasi du dann schon Angst hast, du kommst ran und du musst jetzt gleich irgendwas halt über dich erzählen und du hörst den anderen schon nicht mehr zu, weil du schon währenddessen drüber nachdenkst, was soll ich jetzt sagen oder was kann ich jetzt sagen oder wie ja, ne, kann ich mich jetzt interessant, also bin ich dann ja gar nicht mehr dieser natürliche Impuls, hey, ich warte mal, bis ich dran komme, was möchte sich denn ausdrücken über mich, sondern bin halt dann in dieser Konditionierung, ich muss ja mich jetzt auch gut präsentieren an der Stelle. Und das ist ja diese, ne, dass der Yuan Shen, also der ursprüngliche Geist, der ist ja frei von dieser Begierde, Anhaftung, Ablehnung. Und das ist ja dieser kleine Geist, der den wir auch im Kontext hier immer wieder, glaube ich, als Ego sehen, der sich sozusagen limitiert, der sich sozusagen fixiert und der immer wieder zu diesem Ursprünglichen zurückzukommen, das frei davon ist, damit sozusagen wir in, weil dieser Yuan-Shen, diese befreite Form, ne, das Geist ist ja im Herzen zu Hause, der ist ja immer auch in der Anbindung mit dem Dao. Und unsere Aufgabe, oder so verstehe ich das auch durch die Practice, ist ja nicht ein Reinigen, weil jetzt, oh, das Ego ist jetzt schlecht, das kriegt ja auch da manchmal einen sehr schlechten Ruf, das ist unrein, das müssen wir irgendwie ablegen und sprengen, sondern nein, es geht ja vielmehr diese Tendenz vielleicht zu erkennen, ah, jetzt ist dieser Teil von mir gerade aktiv, der irgendwas will oder der denkt, der müsste irgendwas tun, okay, kann ich mal ganz kurz innehalten und was ist denn das große Ganze, was dahinter steht und wirkt? Was sagt mir das?
Total dieses Innehalten bevor, oder einfach mehr spüren, bevor wir reden zum Beispiel, kann auch helfen in dieser Hinsicht. Diese Momente, kommen wir eigentlich zurück zum Anfang. Deswegen brauchen wir jeden Tag Momente, kürzer oder länger, um die Zeit zu haben, zu kontemplieren. Es gibt es auch auf Deutsch, gell, das Wort?
Ja.
Kontemplieren. Kontemplieren.
Ja, und dann wird Stille zur Medizin.
Genau. Und unsere Zyklen sind unsere Medizin, die Stille ist unsere Medizin und dieses Nachhausekommen ist Medizin. Schön.
Also unsere Idee, dass wir nur 20 Minuten brauchen, haut nicht ganz so hin.
Vielleicht mit der Zeit, vielleicht schaffen wir es dann so noch mehr zu, aber jetzt war es einfach schön zu reden und ja.
Es wiederholen sich ja auch Sachen immer wieder. Ich glaube, das ist halt jetzt auch gerade am Anfang um so einen Grund, wie soll ich sagen, wie als würden wir jetzt so Fundament legen, damit das Haus darauf gebaut werden kann. Und dann gibt es halt Arbeitsschritte, Verse, die sind vielleicht kürzer oder die wiederholen oder die fügen zusammen, was wir schon gesagt haben. Aber ich habe das Gefühl, für den Moment, also ich weiß nicht, sag mir gerne, aber ich habe das Gefühl, jetzt für den Moment fühlt sich das sehr rund an.
Bin ich auch. Jetzt haben wir wirklich... Es ist einfach geflossen so. Ich finde auch.
Ja, und, sagen, das ist ja auch
nicht selber. Ich mag lange Podcast-Episoden. Für mich, ich mag es eigentlich fast lieber als nur die ganz kurzen. Von dem her, vielleicht gefällt es jemandem.
Oder man kann es ja auch in Häppchen hören.
Ja, genau. Man könnte es auch in zwei teilen.
Ja, wir ja so schön über Begierde und Greifen und weiter gesprochen haben, habe ich mich gerade eben beim, als ich sagte, das ist so schön rund, dabei erwischt, wie ich den inneren Impuls gespürt habe, wie sehr ich mich schon auf das nächste Mal freue.
ehrlich?
Nicht nur, weil ich das so schön, nicht nur, weil ich so schön finde, sondern auch, weil der zweite Vers, finde ich ja auch nochmal, der ist auch so ein großes Goldnugget, für das Fundament gießen, glaube ich, nochmal sehr wertvoll.
Finde ich super. Und eben, wir haben es nicht definiert. Wir lassen es jetzt so durch uns durchfließen, wie es möchte. Wir sind jetzt einfach, wir folgen dem Chef. Aber ich glaube eben, und was wollen wir als Hausaufgaben, als Contemplation Material für diese nächsten 2 Wochen, können wir eben den zweiten Vers mal lesen und uns immer wieder nachspüren, was uns noch in den Sinn kommt vom ersten. Ich glaube, das wird jetzt auch immer, ich sehe es immer wie eine Spiral Staircase, eine Treppe, die rundherum geht. Und auch wenn wir eben immer wieder Sachen treffen, die wir schon gehört haben, wir sind nicht mehr dieselben, weil wir diese Arbeit machen. Es ist wie so eine Kultivierung, sehe ich als dieses Wendelsystem. Und so ist es mega interessant, was daraus entsteht, wenn neue Verse dazukommen. Also ich freue mich auf jeden Fall auch aufs Feedback von den Leuten, aber auch wie es in uns weiterarbeitet.
Ich glaube, ein schönes Homeplay kann ja vielleicht auch nochmal als Echo für diese Episode auch sein, zu einfach mal in sich zu beobachten, dieses Wechselspiel zwischen Anhaftung und Ablehnung. Also wie zeigt sich zum Beispiel vielleicht auch dieser Greifreflex, dieses Verlangen in dir im Körper? Ne? Hast du das Gefühl, in den Momenten ist das dann Anspannung oder fühlt sich das eher wie Neugierde an oder wie ein Öffnen? Ja, und wie können wir vielleicht diese Impulse auch erkennen, ohne sofort, weißt du, dieser Impulskraft zu folgen? Und erst einfach mal nur mal schauen im Körper, wie fühlt sich das an, auch dieses Gegensätzliche? Und ist dann vielleicht da, wo ich nach etwas greife, ist da drunter vielleicht auch irgendetwas, was ich dadurch ablehne? Und wie fühlt sich das an? Und ohne, dass man da jetzt irgendwie, sag ich mal, im Äußeren Handlungen abbilden soll, aber einfach als Reflexion zu sich zu beobachten, wie fühlen sich diese Impulse im Körper an, woher weiß ich oder wie, warum deute ich sie als solche und was geschieht, wenn ich nicht sofort eine Handlung daraus ziehe. Und wenn ich aber zum Beispiel am Abend den Tag reflektiere und dann aber sehe, ah, okay, da war jetzt zum Beispiel so ein Moment und ich bin dem gefolgt, auch das einfach zu reflektieren, eben zu sehen, wie stark uns das tatsächlich in tausend, wir kommen halt so oft im Alltag in diese Momente. Und ich glaube, da liegt halt so viel Potenzial, wenn wir halt diese Impulse in uns einfach kennenlernen, wie sich das anfühlt, wenn sie halt geschehen.
Genau, kennenlernen finde ich ein super Wort. Es ist wie sich selber besser und besser kennenlernen. Dieses Haus, wie es reagiert, wie es funktioniert, besser und besser kennenzulernen. Ja, lass uns das als Hausaufgaben tönt so blöd, aber als Reflexionsmaterial. Homeplay, genau. Homeplay.
Das fühlt sich ein bisschen vielleicht noch spielerischer an.
Ja,
einfach mal ausprobieren.
Ja, und dieses Childlike, dieses Natürliche zu kultivieren, zu spüren, ohne gerade zu sagen, oh, wieso denkst du das? Oder einfach ohne zu bewerten, zu spüren, wie das Herz reagiert. Wie so, ah, wie wir ihr immer wieder zuhören können. Das werde ich für mich noch mehr und mehr kultivieren. Zu hören, was hat sie wirklich zu sagen. Und für das braucht sie ein bisschen mehr Zeit als eben dieses Instinkt reagieren. Und das, was wir uns eigentlich gewöhnt sind. Und wir müssen halt auch oft heute schnell reagieren. Aber dort sich diesen kurzen Luxus zu nehmen, auch wenn es ein Atemzug ist oder wenn es wegstehen und atmen und dann eine Entscheidung fällen oder auf eine Nachricht erst antworten, wenn wir diese Zeit genommen haben, das ist eine gute Kultivation, würde ich sagen.
Halt auch kein unnatürliches Ausbremsen, sondern einfach nur mal diesen Impulsen folgen und gucken, wie wirken diese Energien in mir und was leiten sich dadurch dann vielleicht für Gedanken, Muster und Handlungen halt ab. Vielleicht um das zu bündeln nochmal, weil ich finde, das ist ein Zitat, was ich sehr zu schätzen weiß und was das sehr auf den Punkt bringt. Und ich neige ja auch zu Schlangensätzen und dadurch weiß ich halt auch Poesie und Zitate zu schätzen, die das halt so auch dann nochmal für mich halt bündeln. Viktor Frankl hat ja auch gesagt oder das so beschrieben, das, worüber wir gerade gesprochen haben, dass zwischen dem Stimulus und der Reaktion dazwischen liegt ein Moment und in dieser Pause, in diesem Moment, da liegt unsere Kraft. Also das nimmt es jetzt nicht wortwörtlich, ich schaue nochmal, wie es genau heißt, aber da zu sehen, okay, dieser Stimulus ist dieser Impuls, dieses Begehren, dieses Greifen nach und die Reaktion wäre jetzt die Handlung, die dadurch führt. Und wenn wir halt diesen Moment dazwischen erkennen, dann haben wir plötzlich kriegen wir ganz viel Eigenermächtigung, weil wir sehen, wir müssen vielleicht nicht jedem Impuls folgen. Wir sehen aber vielleicht auch wirklich vor uns sich abspielen, wie wir vielleicht immer wieder auf die gleichen Muster, auf den gleichen Stimulus mit dem gleichen Muster reagieren. Und vielleicht möchte ich das ja gar nicht mehr. Das heißt, es gibt mir halt so eine Empowerment, eine Selbstermächtigung zurück in diesem, okay, ich muss das nicht. Und wenn, dann ist es aber kann es geschehen aus einer bewussten Entscheidung. Ja. Versus, ne, diesem Druck, dem halt, dem sofort zu folgen.
Ja, absolut.
Angela,
Hey, es war wieder
danke
schön.
dir wie immer. Ja, vielen, vielen
Herzlichen
Dank.
Dank und herzlichen Dank für alle, die hier waren bis jetzt. Ich freue mich schon auf nächstes Mal. Und das ist auch okay, man darf sich freuen. Man darf sich freuen, wir können genießen, was wir schon haben, und wir können uns freuen, auf was noch kommt.
Yes.
Mega. Also hey, see you soon.